Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu dieser sehr besonderen Podcast-Folge, mit der wir nämlich eine neue Podcast-Reihe starten, in der wir eine Referendarin und einen Referendar durch die Examensvorbereitung begleiten. Ja, ich glaube, das ist ein Format, das ist in dieser Form einzigartig. Jedenfalls habe ich kein vergleichbares Format gefunden und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir ja zwei Freiwillige haben gewinnen können, die das mit mir zusammen machen. Nämlich einmal die Katharina. Hallo Katharina.
Hallo.
Und der Jens. Hallo Jens.
Hallo.
Ja, stellt euch beide doch mal vor.
Ja, hi zusammen. Ich bin Katharina. Ich bin 26 Jahre alt und Referendarin hier am schönen Landgericht in Münster.
Ja, hallo. Ich bin Jens. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin auch Referendar in Münster. Und wir schreiben beide im Januar nächstes Jahr unser Examen. Und ich habe jetzt gerade im September mit der Tauchphase begonnen.
Ja, genau. Und wir sind sozusagen AG-Kollegin. Also schreibe ich mein Examen auch im Januar und meine Tauchphase geht schon ein bisschen länger. Die hat im August angefangen, sodass die also 5 Monate geht.
Ja, also ihr habt jetzt der Examenstermin ist dann in 5 Monaten, ne?
Genau.
Ja, und es ist dann, jetzt habt ihr schon einen Fachbegriff reingeworfen, nämlich diese Tauchphase. Gemeint ist also die Examensvorbereitung im engeren Sinne. Wir werden noch darüber ausführlicher sprechen. Und damit hast du, Katharina, vor einem Monat begonnen und Jens, du beginnst diesen Monat mit der Examensvorbereitung. Ja, warum habt ihr euch denn bereit erklärt, in diesem Format mitzumachen?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Initiative kam von mir, oder?
Ja, das kann ich auch.
Ja, ich bin irgendwie Refporteurer gewesen seit der ersten Stunde und fand es immer total cool und dachte mir irgendwann so, warum nicht eigentlich mal mitmachen? Und ja, dann habe ich ja geschrieben und dann irgendwie hat's geklappt.
Genau. Ja, ich glaube, wir fanden den Gedanken ganz schön, dass es eigentlich ganz nett ist, wenn man mal so ein bisschen teilt, wie man sich eigentlich fühlt, weil man das ja nicht immer ungefragt immer jedem erzählt. Und das Gespräch vielleicht nicht so oft aufkommt. Und wir fanden das, glaube ich, ganz schön, dass man einfach mal so ein bisschen teilen kann und den Zuhörern zeigt, dass sie vielleicht mit manchen Sorgen nicht alleine sind.
Das finde ich ganz entscheidend, weil, um mal jetzt in die Genese des Podcasts einzusteigen, diesen Podcast, den wir heute aufnehmen, zusammen mit den Folgepodcasts, die wir hoffentlich machen werden, war einer meiner ersten Ideen für den Podcast, weil ich weiß noch, wie ich als Student und Referendar manchmal den Eindruck hatte, dass darüber, wie man sich auf das Examen vorbereitet, ja, dass das teilweise ein bisschen ausgeschwiegen wird oder eine gewisse Geheimnistuerei darum gemacht wird oder eine gewisse Heimlichtuerei. Und das habe ich teilweise jetzt belastend empfunden. Und ich habe mir immer gewünscht, ne, als leidenschaftlicher Podcast-Hörer, es wäre doch super, so ein Podcast, wo man sich einfach mal offen darüber austauscht, wie so eine Examensvorbereitung abläuft, wie andere das machen, wie man selbst das macht, um darüber dann in einen Austausch zu treten. Wie gesagt, wir planen mehrere Folgen zu dieser Thematik. Wir planen uns jetzt ja einmal im Monat zu treffen bis zu eurem Examenstermin, ne?
Genau.
praktisch, um den Spannungsbogen nachzuempfinden. Und uns ist ganz wichtig, dass diese Formatreihe nicht dazu dienen soll, irgendeinen Druck aufzubauen oder zu irgendwelchen Vergleichen zu motivieren, sondern im Gegenteil, wir wollen mit dieser Formatreihe etwas Entlastendes erreichen, nämlich, wie du, Katharina, schon richtig gesagt hast, deutlich machen, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du dich auch gerade in der Examensvorbereitung befinden solltest, dass du nicht alleine bist mit deinen Sorgen, mit deinen Themen und Problemen, sondern dass das sehr verbreitet ist und dass allerdings auch es dann unterschiedliche Lösungswege geben wird. Also ich denke, es ist ziemlich sicher zu sagen, wir drei, also ne, ich habe ja auch Examensvorbereitung hinter mir sozusagen und ihr beide und ich, wir werden nicht immer sagen, ja, das haben wir alle so gemacht, sondern viele Wege führen nach Rom. Wir wollen damit aber auch nicht sagen, das ist der einzige richtige Weg, sondern wir wollen ein Angebot machen und Denkanstöße liefern. Das wollen wir damit vor allem erreichen.
Ja.
Genau.
In diesem Sinne erstmal, das ist wie alle Formate bei RevPod, ist das ein Format für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Das heißt, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Fragen, Feedback, Anregungen hast, insbesondere zu diesen Folgen, insbesondere auch an Katharina und Jens persönlich, dann kannst du dich erstens bei uns melden, das heißt unter jura.rev.pod@gmail.com oder auf Instagram unter rev.pod. Oder du kannst dich auch direkt an Katharina und Jens persönlich wenden, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, dafür zur Verfügung zu stehen. Also wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Fragen hast. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung. Ja, und bevor wir dann jetzt über Examensvorbereitung und Tauchen und so weiter reden, würde ich mal vorschlagen, tauchen wir zusammen einmal in den Jingle ein und sehen uns dann auf der anderen Seite des Jingles wieder. Bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, willkommen zurück und ich würde gerne mal starten mit der Frage, wie war jetzt so für euch der Einstieg in die Examensvorbereitung? Katharina, du bist ja jetzt schon einen starken Monat dabei.
Ich glaube, der Anfang in die Examensvorbereitung hat zumindest bei mir und auch ein bisschen bei den Leuten, die mit mir gestartet haben, eigentlich relativ gleich angefangen mit ein bisschen Panik, weil jetzt wird's irgendwie ernst. Ich finde, das Referendariat wirkt am Anfang immer so unheimlich lang und man hat immer noch so viel Zeit und auf einmal fängt die Tauchphase an. Aber ich finde, nachdem man sich die Stoffmenge mal so ein bisschen vornimmt und auseinandernimmt und auch merkt, was man eigentlich schon alles kann, weil man ja auch schon eine ganze Weile die Dinge anwendet, die man lernen muss, dann wird das auch alles besser. Das kann ich versprechen.
Ja, und bei dir, Jens, du bist jetzt seit rund 2 Wochen, kann man sagen. Ja,
also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich hatte auch schon den Eindruck, dass schon so seit 2-3 Monaten, als so die ersten angefangen haben zu tauchen, dass so die Stimmung in der AG ein ganz bisschen angespannter geworden ist und dass man doch allen angemerkt hat, langsam wird's ernst und man hat sich immer mehr darüber ausgetauscht, auch was steht alles an und wie viel Stoff müssen wir schaffen und wenn es dann auch mal irgendwie nicht so gut lief, dann haben doch alle sehr offen auf einmal Infos kommuniziert. Das gab's in den Stationen vorher einfach noch nicht. Ja, und jetzt mein eigener Start. Ich würde sagen, es geht bislang. Also es ist, glaube ich, wie immer, man nimmt sich vor, viel mehr zu tun und dann kommt so ein ganz bisschen die Ernüchterung. Ich habe auch jetzt schon in der ersten Woche gemerkt, man muss einfach viel mehr sich an den eigenen Lernplan halten und überhaupt auch einen eigenen Lernplan so forcieren. Das habe ich mir auch schon direkt vorgenommen für bis zum nächsten Mal, wenn wir aufnehmen, dass ich erstmal meinen Lernplan fixiere und mich dann daran halte, weil das muss ich echt sagen, das hat mich so ein bisschen gestresst in dieser ersten Woche. Also die zweite Woche kann man, glaube ich, ein bisschen ausklammern, weil wir da jetzt Klausurwoche hatten und da ist ja jedem klar, dass nicht mehr so viel passiert. Aber gerade diese erste Woche hatte ich so ein bisschen selber das Gefühl, da geht noch mehr.
Ja, und daran anknüpfend, jetzt klären wir einmal die Hörerinnen und Hörer, die es zumindest nicht kennen sollten, über diesen Begriff Tauchen auf. Tauchen, das ist die ganz übliche Praxis, dass man sich für einige Monate ausschließlich auf die Examensvorbereitung konzentriert. Das ist das eine. Das andere, Jens, du hast jetzt gerade die Klausurwoche angesprochen, die du, Katharina, ja auch gemacht hast,
genau.
Ne, weil ihr ja in derselben AG seid. Diese Klausurwochen, einfach weil das nicht überall gleich ist, diese Klausurwochen sind im Rahmen der fortgeschrittenen Arbeitsgemeinschaft Wochen, wo man 4 Klausuren in einer Woche schreibt. Ne? Und davon gibt es in der fortgeschrittenen AG 4 an der Zahl von diesen Klausurwochen. Wir werden ja noch in einer späteren Folge mal detaillierter über Lernpläne sprechen, aber was genau hat nicht funktioniert an dem Plan, den du hattest, Jens?
Also tatsächlich muss ich sagen, ich habe einfach noch keinen gemacht, so direkt vor der Tauchphase. Ein bisschen peinlich. Also ich erinnere mich auch an die Refport-Folge dazu, die habe ich auch gehört, irgendwann im Auto war das mal und dann dachte ich so, ja, stimmt, leg den Lernplan an und dann hatte ich mir das vorgenommen so für direkt den Beginn der Tauchphase. Ja, aber irgendwie war es dann doch ein bisschen, eigentlich ist es, glaube ich, die falsche Herangehensweise, weil es war ein bisschen so stressig, ne? Wie das dann sitzt, da denkt man sich so, ja, okay, jetzt muss ich erstmal die Klausurwoche für nächste Woche vorbereiten.
Ja,
und dann habe ich es irgendwie noch nicht so gemacht, ne? Aber Montag, also versprochen Montag, lege ich meinen Lernplan an und jetzt können wir auch direkt nächstes Mal ja eine Kontrolle da nachvollziehen, ob ich es gemacht habe.
Genau.
Ja, wie gesagt, darüber werden wir auch ausführlicher nochmal uns unterhalten und genau, wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht, die wir auch in der Podcast-Beschreibung verlinken werden. Hast du denn einen Lernplan, Katharina?
Ja, ich glaube, die Podcast-Folge ist irgendwann im Frühling dieses Jahres gekommen und das war ungefähr die Zeit, an dem wir mit unserer Anwaltsstation gestartet haben und ich glaube, das war so ein bisschen die Zeit, wo zumindest in meiner Lerngruppe so ein bisschen losging mit, ja, so langsam könnte man sich damit mal auseinandersetzen, dass wir fürs Examen lernen müssen. Und anhand dessen, das ist, glaube ich, auch vielleicht ganz gut für die heutige Folge, habe ich auch meine Tauchphase ein bisschen geplant. Das heißt, ich habe mir, ohne jetzt darauf einzugehen, wie genau ich das gemacht habe, aber anhand dessen so ein bisschen überlegt, wie lange ich denn tauchen müsste, um das sinnvoll umzusetzen. Genau, und danach dann auch so ein bisschen überlegt, wie ich das jetzt umsetzen kann. Das heißt nicht, dass ich seit Anfang der Anwaltsstation einen Lernplan habe, den ich jeden Tag verfolge, das möchte ich auch dazu sagen. Aber das war einfach als Strukturierung mal ganz gut, dass man irgendwie ja auch sich überlegen kann, wie man die Tauchphase überhaupt angehen will.
Das war schon das richtige Stichwort. Schauen wir einmal kurz zurück in eure Vergangenheit, wie das Referendariat bisher gelaufen ist, vor allem was das Lernen am Schreibtisch anbelangt. Wie habt ihr es damit gehalten? Also wie diszipliniert wart ihr in der Vergangenheit? Ist das jetzt eine krasse Umstellung? die Examensvorbereitung oder wart ihr ohnehin vorher schon Stunden am Schreibtisch verwurzelt?
Ich würde sagen, ein bisschen, oder? Also man hat immer ein bisschen was getan. Mhm. Also ich würde nie mir den Vorwurf gefallen lassen, dass ich faul war in der Ref-Zeit. Aber was man schon sagen muss, die Stationsarbeit nimmt doch sehr viel Raum ein. Und
ja,
also
das meine ich.
Je nachdem, wo man auch gerade ist. Ich erinnere mich noch gut an die Staatsanwaltschaftsstation. Mhm. Die war sehr fordernd zeitlich. Und dann hatte man doch irgendwie so viel zu tun. Und also ich habe immer irgendwie was fürs Ref gemacht, ständig. Aber tatsächlich so dieses reine Lernen, was man sich so vorstellt, ne, dass man sich wirklich auf die Klausuren vorbereitet und Karteikarten lernt und mal eine Klausur schreibt oder sowas, das eher weniger. Immer mal wieder so ein paar Stunden hier und da. Aber vor allem auch nicht so strukturiert. Ne?
Ja, ich glaube auch, das war viel davon abhängig, was man in der Station gerade gemacht hat. Also beispielsweise ist ja unsere erste Station die Zivilstation beim Gericht. Und da übt man dann natürlich das Urteilschreiben. Ja. Also dass dann mit der Urteilsklausur ja so ein bisschen einhergeht. Also ich glaube, das macht man natürlich schon. Das nimmt aber auch so ein bisschen, finde ich, Sorge schon weg, weil man irgendwie merkt, Urteile habe ich in der Station eigentlich sowieso schon ganz viele geschrieben. Das ist jetzt auch alles nicht mehr so wie vielleicht bei manchen im ersten Examen, dass man sich denkt, ja, also Arbeitsrecht habe ich eigentlich noch nie überhaupt mal gemacht. Da fange ich jetzt beim Lernplan zum ersten Mal mit an, sondern ich glaube, um die Stationsarbeit vernünftig zu machen, muss man sich sowieso schon die ganze Zeit Sachen angucken.
Ja, genau. Und dieser Eindruck sollte auch gar nicht entstehen. Also das sind jetzt keine Gegensätze, Stationsarbeit und Examensvorbereitung. Aber ich meinte natürlich dieses ganz intensive am Schreibtisch arbeiten und vielleicht auch Sachen sich angucken, die jetzt nichts mit der Stationsarbeit zu tun haben. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie häufig ihr jetzt in der Stationsarbeit eine Wiederwiederklage hattet oder irgendeine Vollstreckungserinnerung oder so. Ne? Das ist in der Stationsarbeit vielleicht weniger vertreten. Aber natürlich bereitet die Stationsarbeit auch auf das Examen vor, keine Frage. Aber die gute Nachricht oder das, was man ja vielleicht auch da beruhigend erstmal mitgeben kann, also eure Examensvorbereitung im engeren Sinne, diese harte Schreibtischarbeit, wie ich es mal sagen würde, die beginnt erst jetzt.
Ja,
ja, ich würde sagen, die hat so zu Beginn der Anwaltsphase angefangen. Also da ist es schon so, dass ich auch so ein bisschen das Glück habe, dass viele meiner Freunde schon ein bisschen weiter sind als ich und ihre Erfahrungen und Fehler teilen können. Ja. Und ich glaube, da habe ich mit meiner Lerngruppe so angefangen, das mal vernünftig durchzugehen, unsere Lernpläne ein bisschen verglichen und da so richtig angefangen, verschiedene Lernmaterialien mal so ein bisschen zu strukturieren und dann schon vernünftig durchzugehen. Also ich glaube einfach, weil ich den Stress ein bisschen verhindern wollte, am Ende viel machen zu müssen und auch noch viel Klausuren schreiben kann.
Das ist auch grundsätzlich ein guter Tipp. Also je mehr man vorher schon auch mitlernt, vor allem indem man sich auch sorgfältig auf die Klausuren in den Arbeitsgemeinschaften vorbereitet, desto weniger stressig wird es nach hinten raus. Also um vielleicht aus meiner Erfahrung mal zu berichten, bei mir war es auch so, ich habe wirklich nur erst in der Tauphase wirklich richtig, richtig am Schreibtisch gelernt. War vorher aber immer bemüht, gut in den Klausuren zu sein oder gut, also keine Ahnung, bei uns ist es zum Beispiel so gewesen, das ist auch abhängig von den Arbeitsgemeinschaften oder von den AG-Leitern, wir besprechen Wiederklage in der Arbeitsgemeinschaft und dann ist klar, die nächste Klausur wird eine Urteilsklausur, wo es um Wiederklage geht. Ja. Dann habe ich mich natürlich versucht, sorgfältig auf Wiederklage vorzubereiten, sodass man sowas natürlich dann schon hat im besten Fall, wenn man in die Examensvorbereitung geht. Aber es gibt ja viele Probleme, gerade ja im materiellen Recht, muss man sagen, mit denen man sich vielleicht während der Station der Arbeitsgemeinschaft noch nicht intensiv beschäftigt hat, jedenfalls. So Maklerrecht zum Beispiel oder diverse Details, keine Ahnung, im Zwangsvollstreckungsrecht oder sonst wo.
Ja, das stimmt. Also der Fokus lag immer so ein bisschen auf den AG-Klausuren, dass man sich vor allem auf diese Klausuren jetzt gut vorbereitet und damit hat man natürlich vieles schon mitgenommen, was dann jetzt wiederkommt, was man auch wieder braucht und hatte dann nur nicht so diesen Rundumschlag.
Ja, also man kann zusammenfassen, ihr wart schon nicht faul. Ihr habt euch in der Vergangenheit auch schon Mühe gegeben, aber jetzt diese Examensvorbereitung im engeren Sinne, die dauert jetzt bei dir, Katharina, eben dann 5 Monate und bei dir, Jens, 4. Angesprochen auf die Dauer, 5 Monate, 4 Monate. Warum habt ihr euch da dazu entschieden, 5 beziehungsweise 4 Monate zu tauchen?
Also ich glaube, man guckt immer erstmal ein bisschen, was machen eigentlich die anderen so? Was ist denn so normal? Wie lange taucht man denn eigentlich so? Und ich glaube, dann habe ich mir so überlegt, also so um die 4 Monate sollen es, glaube ich, schon sein. Einfach ohne, dass ich das wirklich durchdacht hatte. Einfach nur, was machen denn die anderen so? Okay, die Mitte ist so 4 Monate. Ich glaube, wir haben auch einige, die haben sogar 6 Monate gemacht. Es gibt auch viele, glaube ich, die nur 3 Monate machen, die auch sagen, mehr kann ich auch nicht. Genau, und deswegen bin ich auf die 4 gekommen und dann hatte ich, wie ich das gerade schon ein bisschen erzählt hatte, einfach geguckt, wie viel Stoff habe ich denn überhaupt, wie lang halte ich denn so einen Lerntag überhaupt aus? Wie viele Stunden darf der haben und wie viele Tage brauche ich auch irgendwie zum Atmen noch?
Ja.
Und dann anhand dessen einfach so ein bisschen überlegt, wie lange ich die Tauchphase machen könnte. Und ich habe das tatsächlich auch so gemacht. Das würde ich auch jedem empfehlen, dass ich mit meiner Ausbildungsstation abgemacht hatte, dass ich trotzdem noch einmal die Woche komme. Mhm. Ich habe auch an der Stelle meinen Nebenjob nicht mehr gehabt. Ich glaube, Jens, das ist bei dir ein bisschen anders. Du hast ja noch einen Nebenjob.
Ja, genau.
Aber mir tat das unheimlich gut, dass man gerade am Anfang neben diesen wirklich richtig ernsten Lerntagen jetzt doch nochmal ein bisschen unter Menschen kommt und ein bisschen die Praxis mitbekommt und auch gerade da irgendwie nochmal Sorgen ansprechen kann und nochmal gucken kann, wie machen sie das in der Praxis eigentlich? Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, genau. Und so bin ich dann auf diese 5 Monate gekommen.
Also diese Einschätzung teile ich auf jeden Fall. Es ist so wichtig, auch nochmal irgendwas anderes zu machen. Mhm. Bei mir ist es jetzt nicht die Station, bei mir ist es dann der Nebenjob, dass ich dann einmal die Woche oder manchmal sogar zweimal die Woche nochmal was ganz anderes mache, dass man einfach nicht nur am Schreibtisch sitzt, weil das dann doch irgendwie sehr deprimierend ist. Ja, und was die Dauer der Tauchphase angeht, da habe ich mich auch einfach so ein bisschen daran orientiert, was machen so die meisten, und habe das dann vorher in den Vorstellungsgesprächen für die Station immer auch mal angesprochen. Mhm. Und so war es dann letztlich sehr schnell eigentlich vereinbart.
Und wie viele Stunden die Woche arbeitest du, Jens, im Nebenjob?
Boah, jetzt muss ich kurz überlegen, wie viel das in Summe ist. Ich
ganz
glaube,
kurz gucken, wie viele man arbeiten
6
darf.
6 bis 8, je nachdem. Nein, ist auch alles brav genehmigt. Ich habe heute noch eine Genehmigung aus meinem Briefkasten gefischt für 0,75 Stunden für einen einzelnen Kurs.
Ah, okay.
Ja, ich glaube, es sind so 6 bis 8 in den meisten Monaten.
Ja, ich finde das, was ihr sagt, sehr wichtig. Ich habe das auch so gehalten. Ich hatte während der ganzen Tauchphase auch einen Nebenjob, wo ich 8 Stunden die Woche arbeiten musste. Und ich finde das zur Abwechslung auch ganz wirklich auch gut, ne, um mal was anderes zu sehen. Und ich meine, also jetzt kannst in die Kanzlei nochmal reinzugehen, ist ja auch juranah sozusagen. Ich glaube, du, Jens, machst auch was juranah.
Ja, genau.
Oder?
Ja, ich bin Dozent an einer Hochschule, das ist dann auch immer ganz nah. Ja,
ja, und unterrichtest da auch rechtliche.
Genau, ich mache juristische Methodik und Zivilrecht.
Ja, wer ist da die Zielgruppe, nur damit alle?
Das sind Studierende, die dann bei der Bezirksregierung arbeiten oder bei den Kommunalbehörden.
An der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung ist das.
Genau, richtig? Ja, heute dann Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.
Ah, ja.
Hat sich mal irgendwann umbenannt, 2018 oder irgendwie so.
Ah ja, okay. Ja. Ich habe zum Beispiel während meiner Tauchphase war ich AG-Leiter an der Uni, das ist ja so ein bisschen vergleichbar sozusagen, ne? Und da, also man macht zwar was anderes, aber ist ja auch trotzdem juranah, und das hat mir auch total gut getan. Ich persönlich bin auch 4 Monate jetzt getaucht. Ich beobachte als AG-Leiter, also ich gebe jetzt seit 7 Jahren AGs, ich beobachte da schon eine deutliche Tendenz zur Verlängerung der Tauchphase. Also ich mache immer Umfragen in meinen Arbeitsgemeinschaften, und in meiner allerersten Arbeitsgemeinschaft, übrigens auch in der Arbeitsgemeinschaft, in der ich Referendar war, waren 3 Monate absoluter Standard. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahre hingewandelt. Also in meiner letzten FAG haben die meisten wirklich auch 4 Monate und länger getaucht. Also da findet ein gewisser Wandel statt. Das ist erstmal so zu konstatieren. Ich will das gar nicht direkt bewerten. Man sollte vielleicht sich immer nur vor Augen führen, das Referendariat ist nicht darauf angelegt, und das ist auch nicht notwendig, dass man wie zum ersten Examen eine systematische Examensvorbereitung von 12 Monaten und länger macht. Das geht schlichtweg nicht. Das ist auch so nicht vorgesehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass einige Referendarinnen und Referendaren dann denken, sie müssten jetzt allerdings nochmal bei Adam und Eva, bei BGBAT das ganze materielle Recht und zusätzlich noch ganze Zivilprozessrecht irgendwie nochmal durchackern oder so. Darum geht es allerdings nach meinem Eindruck nicht, sondern entscheidend ist eben die Methodik. Und um die Methodik zu schärfen und das Handwerk zu schulen, da können auch 3 Monate ausreichen. Deswegen an dieser Stelle nur den Appell, man sollte sich das gut überlegen, insbesondere wenn man sowas macht wie 6 Monate, was ich jetzt schon wirklich auffällig finde.
Ja, ich glaube, man macht sich dann auch einfach noch mehr Druck, ne? Wenn man sagt, so, ich tauche noch länger, dann hat man ja auch an sich selber immer die Erwartung, dass es jetzt irgendwie noch besser werden müsste. Mhm. Ich glaube auch, dass es ganz ungesund ist, weil sich das ja auch in so einer Spirale dann einfach immer weiter ausweitet und dann jeder Jahrgang meint, das übertrumpfen zu müssen. Und am Ende des Tages ist es vielleicht ja auch ganz gut, dass das Referendariat begrenzt ist und dass man auch nur diese 2 Jahre Zeit hat, und dann muss man ja Examen schreiben.
Finde ich nämlich auch, weil die, also mein Wunsch ist immer auch, dass die Menschen aus meinen Arbeitsgemeinschaften rausgehen und merken, Wissen ist jetzt nicht total egal. Man braucht schon einen gewissen Fundus an Wissen, aber durch Methodik und auch durch kluge Arbeit, zum Beispiel mit den Kommentaren, kann man mit relativ wenig Wissen sehr, sehr viel erreichen. Und genau das ist ja etwas, jetzt als Praktiker sehe ich das tagtäglich. Meine Güte, ich bekomme fast jeden Tag Rechtsfragen zu Gesicht, wo ich keine Ahnung habe erstmal, ne? Aber wir wir haben ja die Methodik und wissen, wie wir dann vorzugehen haben. Und das ist entscheidend. Welche Rolle spielen denn für euch eigentlich die Arbeitsgemeinschaften während der Tauchphase?
Meinst du jetzt die Arbeitsgemeinschaft am Landgericht selber?
Genau, an den Gerichten.
Unterschiedlich, würde ich sagen. Manchmal ist es eine Bereicherung, weil man dann, also einerseits, man sieht die Kollegen wieder, das ist super.
Das finde ich auch total schön.
Also ich genieße auch wirklich jede Kaffeerunde, die wir in den Pausen haben. Das ist einfach schön, weil man sich dann immer austauschen kann. Ne? Und natürlich auch der Stoff, muss man auch einfach sagen, das ist so eine gewisse Disziplinierung, wenn man da jeden Dienstag, also bei uns ist der Dienstag, wenn man da immer hin muss und dann einfach für 6 Stunden auf jeden Fall was tut. Manchmal finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen störend, wenn es irgendwie nicht so in meinen Plan reinpasst. Also wenn es jetzt irgendwie noch eine Klausur gibt am Abend oder so war es bei diesen Klausurenkursen und dann liegt das irgendwie mal ungünstig, dann ist es ein bisschen störend sogar. Aber insgesamt finde ich die Arbeitsgemeinschaft sehr wichtig und bin froh, dass wir die einmal in der Woche haben.
Ich finde auch, dass einem das Sicherheit gibt. Also einfach zu wissen, dass ich meine Kollegen nochmal fragen kann und dass ich aber auch vielleicht den AG-Leiter nochmal Sachen fragen kann, die jetzt gerade beim Lernen aufgekommen sind und auch in den Stationen habe ich das gemacht. Einfach nochmal irgendwie, ich habe hier gerade so eine Sache und ich weiß nicht weiter und ich weiß nicht, wen ich fragen soll, habe ich den Eindruck, dass die immer total hilfsbereit sind und man da auch gut Fragen stellen kann. Und insofern finde ich das immer ganz gut und auch einfach ein bisschen zur Überprüfung, habe ich das überhaupt richtig gelernt, habe ich das richtig verstanden, wie muss ich das einordnen, wie wichtig ist das, und ich finde, dass sie auch gerade zum Ende noch gute Tipps geben. Was kommt wie oft? Was sind Klassiker?
Ja, ich finde dieses soziale Gefüge, das ihr ja beide jetzt angesprochen habt, die sozialen Beziehungen, finde ich persönlich auch total wichtig. Also dieses Tauchen sollte man nicht wortwörtlich nehmen, wie ich tauche jetzt ab, sondern man sollte schon auch die sozialen Beziehungen pflegen. Und auch hier kann die Arbeitsgemeinschaft eine ganz wichtige Stütze im Lernalltag sein. Ne? Die Arbeitsgemeinschaften an den Stammdienst stellen, aber natürlich auch die der Privat-AG, wenn man eine solche denn macht. Macht ihr eine solche oder plant ihr eine solche?
Ja. Ja, genau. Also ich habe auch eine, aber auch schon länger, also nicht zur Tauchphase, sondern die hat sich so nach und nach ein bisschen ergeben. Ich finde, man muss sich jetzt keinen Stress machen, wenn man nicht am ersten Tag des Einführungslehrgangs eine Lerngruppe gefunden hat. Manchmal ergibt sich das auch einfach noch so ein bisschen, aber ich würde sagen, dass ich da deutlich von profitiere, von so einer privaten Lerngruppe.
Auf jeden Fall. Ja, also wir hatten unsere tatsächlich auch schon in der ersten Woche, wobei man jetzt auf jeden Fall sofort dazu sagen muss, dass wir wir haben aber auch sehr häufig zwischendurch, muss man ehrlicherweise sagen, die ausfallen lassen, wenn dann irgendwie was anderes scheinbar wichtiger war oder so. Also es war jetzt nicht so, dass wir von der ersten Woche bis heute das durchgezogen hätten, das nicht. So seit der Anwaltsstation sind wir da ein bisschen mehr hinterher und jetzt treffen wir uns auch wirklich jede Woche, aber so in den ersten Stationen war das auch mal 2-3 Wochen auch schon mal nicht.
Ja, ich habe die Privat-AG ist auch immer sehr genossen. Allerdings besteht da auch eine gewisse Gefahr, wenn man sich zu gut versteht, dann fällt es auch manchmal schwer, sozusagen beim Fachlichen zu bleiben. Manchmal artete das bei uns auch dann in großen Kaffeerunden aus oder Kaffeekränzchen, was auch gut sein kann, eben für das Seelenheil, würde ich sagen. Ja, plant ihr denn oder macht es bereits schon, ein kommerzielles Repetitorium daneben zu besuchen?
Ja, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und zwar gibt es ja Repetitorien, also von dem, was es hier so im Bereich gibt, gibt es ja Repetitorien, die sind unter der Woche an einem Abend. Und dann gibt es ja Wochenendrepetitorien, also kommerzielle. Und für mich persönlich sind jetzt die Wochenenden die Lösung gewesen. Ob es die Lösung ist, weiß ich noch nicht. Aber im Moment ist es das Mittel der Wahl, genau. Und natürlich jetzt auch nicht jedes Wochenende, aber da gibt es dann immer so verschiedene Termine und verschiedene Themen, die man sich da buchen kann. Und ich finde das eigentlich ganz hilfreich, weil ich finde, dass die auch ganz gut darin sind, so ein bisschen einen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und zu vermitteln, was kann ich eigentlich alles mit guter Technik machen und ohne jedes Detailproblem zu kennen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man da nochmal so eine Vollständigkeitskontrolle machen kann, ob man wirklich alles mitgenommen hat. Und ich finde das auch als Wiederholung ganz toll. Also ich hatte jetzt letztes Wochenende ein Seminar und da ging es dann um das Zivilurteil. Das liegt ja jetzt schon eigentlich relativ lange sogar zurück. Und da ganz, ganz viele Sachen, insbesondere an diesem ersten Tag, die hatte ich dann Gott sei Dank schon mal. Am zweiten Tag wurde es dann ein bisschen weniger, da waren das mehr auch mal so neue Sachen. Und dafür fand ich das super angenehm. Ich glaube, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn es unter der Woche wäre. Aber gut, das ist jetzt dann bei diesem Anbieter so. Und ich finde es aber auch sehr wertvoll insgesamt. Es schlaucht, also vor allem, weil es jetzt mehrere Wochenenden sind, die dann durchgeblockt sind.
Ja.
Und wenn man sich das überlegt, dass man samstags und sonntags dann da den ganzen Tag eigentlich verbringt, dann hat man halt nicht so wirklich ein Wochenende. Also jetzt gerade dieses Mal, es war jetzt letztes Wochenende und dieses Wochenende wieder, dazwischen dann die Klausurwoche, das ist dann schon sehr, sehr anstrengend. Dann,
ja, jetzt die Podcast-Aufnahme auch.
Ja, wobei dies ja eigentlich noch das Entspannteste dazwischen. Also,
das freut mich.
Ja. Vielleicht für die Hörer auch ganz interessant, wir haben vorher diskutiert, ob wir das denn heute machen, so direkt nach den Klausuren. Und ja, Katharina und ich waren echt sehr froh, dass wir nach der Klausur da mal was anderes machen
konnten.
Was
Schönes zum Abschluss.
Ja, ja. Also, ihr habt heute schon 5 Stunden Klausur geschrieben.
Ja, genau. Also, stimmt.
Probeklausur, ja.
Ja, ich glaube, ich hätte jetzt auch erstmal nicht viel anderes gemacht, ne? Also ich hätte jetzt auch irgendwie einen Kaffee getrunken und dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich hätte ich so ein bisschen am Schreibtisch gegammelt, aber hätte noch nicht so wirklich wieder den Anschluss gefunden und deswegen war das jetzt super, dass wir das hier hingelegt haben.
Ich glaube, man muss das so ein bisschen eingrenzen und auch für sich selber überlegen, was man da eigentlich leisten kann an diesem Wochenende und wie viel man davon auch so erwarten darf. Also ich glaube, man darf sich nicht die Vorstellung machen, dass man so ein Repetitorium hat, ein bisschen wie im ersten Examen vielleicht, wo man so wirklich von Anfang an die Hand genommen wird. Und wir gehen jetzt nochmal alles ganz ausführlich durch, weil so viel Zeit hat man an dem Wochenende einfach nicht. Ich finde es immer einfacher, wenn man das Thema schon mal gehört hat. Mhm. Ich weiß aber auch, dass einige in die Seminare reingehen und das Thema noch gar nicht gehört haben. Mhm. Muss man, glaube ich, einfach mal ausprobieren für sich. Aber ansonsten muss man sich halt klar sein, dass die im Grunde einmal nochmal wiederholen und nochmal das Allerwichtigste rausarbeiten. Aber das ersetzt leider halt nicht, dass man sich das alleine vorher oder nachher nochmal angucken muss.
Ja,
nee, auf keinen.
Und ich glaube, dem muss man sich auch so ein bisschen bewusst sein. Das tröstet dann aber auch ein bisschen, wenn man merkt, okay, jetzt ist 7 Stunden und ich kann nicht mehr mitschreiben und ich will auch nicht mehr mitschreiben. Das tröstet dann vielleicht auch so ein bisschen, aber ich glaube, die Erwartung muss man ein bisschen klarstellen, glaube ich.
Und gerade bei so Wochenendseminaren, was du jetzt angesprochen hast, Jens, das muss man natürlich auch irgendwie einpreisen. Es kann ja nicht sein, dass ihr ein Wochenende Rep habt und dann direkt weiter eine 5-Tage-Woche lernen und dann wieder ein Wochenendseminar. Das geht ja nicht. Das muss man versuchen, ja irgendwie einzupreisen. Ja, es geht nicht darum, hier jetzt eine große Diskussion zu führen über Sinn oder Unsinn von kommerziellen Repetitorien. Die wird andernorts schon umfangreichst geführt. Ihr beide habt euch auf jeden Fall entschlossen, Angebote kommerziell der Repetitorien zu beanspruchen, um nur aus meiner Erfahrung noch zu berichten. Also nach meinem Eindruck als AG-Leitner würde ich sagen, die meisten gehen nicht zu einem kommerziellen Repetitorium. Ihr nickt beide auch, das scheint auch euer Eindruck zu sein. Also das ist anders als zum ersten Examen, wo gefühlt über 80% zu einem kommerziellen Repetitorium gehen. Ich kann vielleicht aus meiner Erfahrung mal berichten. Es ist so, ich bin zum ersten Examen nicht zu einem kommerziellen Repetitorium gegangen. Für mich bestand diese Option gar nicht. Aus finanziellen Gründen offen gestanden und deswegen war da die Entscheidung klar und habe aber auch gemerkt, dass dieser Herdentrieb schon einen ganz erheblichen Druck oder eine erhebliche Angst erzeugen kann und dass man ein Selbstbewusstsein haben muss, um dem zu widerstehen. Heute hätte ich dieses Selbstbewusstsein, aber damals als Student hat das schon ganz schön an mir genagt und dann, als dann das Referendariat anfing und ich mit Nebenjob nicht mehr so das Problem hatte, also mit anderen Worten, ich konnte es mir jetzt leisten, habe ich es mir einfach geleistet. Und also wirklich der Hauptgrund war für mich, ich habe keinen Bock, diese kleine Stimme im Ohr zu haben, die sagt, ja, aber es gehen doch viele zum kommerziellen Repetitorium, warum machst du das nicht? Obwohl man, wie gesagt, zum zweiten Examen würde ich sagen, ist das, also die Mehrheit macht das nicht.
Also man braucht das, glaube ich, auch nicht. Das ist jetzt mehr so eine Frage, ob man sich ja auch alleine diszipliniert und sich dann hinsetzt. Und da muss ich sagen, also ich bin da einfach so, ich würde das einfach viel zu wenig machen. Deswegen zwinge ich mich auf diesem Weg dann dazu, auch noch ein bisschen mehr zu tun. Und dann ist es irgendwie auch ganz wertvoll. Aber man braucht das eigentlich nicht. Also vor allem, was jetzt so Unterlagen oder so angeht, wir haben genug.
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. An Fülle von Materialien mangelt es im Referendariat, glaube ich, nicht. Und ich finde, ich weiß nicht genau, Jens, wie das bei dir ist, aber ich möchte auch nochmal ganz klar dazu sagen, dass ich auch nicht jeden Kurs mache, der da angeboten wird. Also da gibt es, glaube ich, 16 oder 17 verschiedene Seminare, die man da buchen kann. Ich kenne niemanden, der alle macht. Mhm. Also ich glaube, untereinander kann man sich da ganz gut austauschen. Welche haben sich gelohnt, welche nicht so sehr. Und dann machen wir auch nicht alle, also...
Auch das Material, ne? Also dann bekommt man da halt irgendwie tausende Dokumente und klar ist das alles für sich genommen schön, aber man muss ja auch irgendwo sagen, irgendwo ist ja auch Schluss, da schafft man ja gar nicht, das durchzuarbeiten und das muss man ja auch gar nicht, denn es doppelt sich dann auch am Ende des Tages. Wir haben das ja auch ganz oft dann schon von der Justiz selber bekommen, wo man einfach auf viele Sachen zugreifen kann und wenn man das jetzt alles durcharbeiten wollte, das könnte man ja zeitlich gar nicht schaffen.
Ja, also ich stimme euch da natürlich komplett zu, man braucht das überhaupt nicht. Für das zweite Examen ist eher eine Typfrage, würde ich einfach sagen, ob einem das liegt oder eben nicht. Ja, was wollt ihr denn so jetzt? Ihr habt ja schon eine Examensvorbereitung hinter euch. Und übrigens, das ist ja das Tolle am zweiten Examen. Ihr könnt ja auch sehr stolz sein auf das, was ihr schon habt. Ihr habt ja immerhin schon das erste Examen. Das ist ja auch eine sehr anspruchsvolle Prüfung mit übrigens Durchfallquoten, die erheblich höher sind als zum zweiten Examen. Das heißt, diese Feuerprüfung habt ihr ja schon einmal bestanden und habt deshalb auch allen Grund, selbstbewusst zu sein. Was plant ihr denn im Vergleich zur Vorbereitung auf das erste Examen anders oder gleich zu machen?
Also gleich auf jeden Fall die Lerngruppen. Ich hatte zum ersten Examen eine Lerngruppe, die war wirklich super. Also ich hatte zwei sogar, ehrlich gesagt. Ich hatte eine mit den Leuten aus meinem damaligen Repetitorium und einem, die ich seit dem ersten Semester hatte. Wir fahren auch immer einmal im Jahr zusammen in den Urlaub. Und
sehr gut.
Das würde ich auf jeden Fall weiter beibehalten. Ja. Also tue ich bislang auch, weil das einfach super hilfreich war, sich da auszutauschen. Und es auch nochmal so ein bisschen so die Disziplin gibt, auch an dem Tag eben sich genau für diese zwei Stunden hinzusetzen und dann auf jeden Fall sich auch mit etwas zu beschäftigen.
Ich glaube, was ich ein bisschen anders machen würde, ist, ich glaube, ich würde mehr Klausuren schreiben. Ich glaube, da sprechen wir aber nochmal drüber. Und mal ganz losgelöst von dem Materiellen würde ich, glaube ich, oder werde ich den größten Fokus von dem, was ich anders mache, auf mentale Gesundheit, glaube ich, legen. Weil ich glaube, dass das im ersten Examen auch ganz vielen so geht, dass da unheimlich viel Panik und Angst ist. Mhm. Zumindest bei mir war das so und habe das auch von meinen Kollegen viel mitbekommen. Und ich glaube, dass das letztendlich einen riesengroßen Unterschied machen kann. Also völlig unabhängig davon, was da für eine Klausur am Ende vor einem liegt. Ich glaube, die Herangehensweise kann einen großen Unterschied machen. Und ich habe bei mir gemerkt, dass gerade Selbstbewusstsein so einen riesen Unterschied macht. Mhm. Zu dem, was man da macht. Und ich glaube, das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass ich jetzt mit weniger Angst da reingehe und mir denke, es haben auch schon viele vor mir geschafft. Und an sich sind das auch alles Sachen, die ich eigentlich jeden Tag schon gemacht habe. Ich glaube, das ist so auch ganz wichtig, dass man nicht völlig durchdreht in den Monaten vorher.
Wirkt sich das irgendwie ganz konkret auch auf deinen Lernalltag aus? Weil das, was du gesagt hast, ist ja jetzt vor allem eine innere Einstellung, die ich auch sehr wichtig finde. Aber gibt es da irgendwie besondere Herangehensweisen oder ich weiß nicht, gibt es Rituale oder planst du weniger zu lernen zum Beispiel am Tag als zum ersten Examen oder sowas?
Ich glaube, dass es viel auch einfach Herangehensweise, die sich nicht konkret äußert, weil das einfach, entweder habe ich jetzt Panik oder ich habe sie nicht, aber ich fand das irgendwie ganz schön, was meine Ausbilderin mir zum Schluss mitgegeben hat. Die hat gesagt, wenn sie tauchen, dann vergessen sie nicht zwischendurch auch mal hochzukommen und Luft zu holen. Und das fand ich irgendwie total schön. Und ich glaube, das baue ich bewusster ein und vor allem, finde ich, geht man an die Materialien noch ein bisschen anders ran. Also man hat ja trotzdem noch Unterlagen, die auf unheimlich viele Einzelprobleme hinweisen und gerade manche Anbieter, deren Konzept im Grunde ja die Auswertung von anderen Examensklausuren ist, die dann wirklich super viele einzelne Probleme darlegen. Und ich glaube, man muss halt da so ein bisschen, oder ich versuche da den Unterschied zu machen, dass es nennt, wenn ich das jetzt weiß. Ich gucke aber auch ganz oft und merke, das steht auch im Kommentar. Das ist dann auch ganz gut. Und lass mich nicht, ich glaube, ich versuche mich so ein bisschen auf die Basics mehr zu konzentrieren und einfach so ein bisschen sich immer wieder zu hinterfragen, ob die Panik, die man gerade empfindet, berechtigt ist das falsche Wort, aber ob das notwendig ist. Ja. Also Panik ist sowieso nie notwendig. Das ist alles nicht so schlimm. Aber einfach für mich selber so.
Das ist einfach so eine Frage, dass man so die innere Ruhe mitbringt. Mhm. Und also ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr als vor dem ersten Examen, wobei ich jetzt auch nie der super angespannte Kandidat war. Aber jetzt merke ich das noch viel mehr. Es ist ja einfach so, wir haben ja jetzt schon was in der Tasche. Ne? Also klar, wir wollen noch mehr. Wir wollen das zweite Examen, damit wir dann auch Volljuristinnen und Volljurist sind. Aber wir könnten ja jetzt auch was damit arbeiten. Das ist ja nicht so, als wenn wir jetzt ohne irgendwas dastehen würden, selbst wenn wir jetzt durchfallen würden. Und das ist halt was so unheimlich beruhigt. Dann ist man einfach viel, viel entspannter und geht viel entspannter in die Prüfung rein und auch wieder raus. Und dann ist man ja auch viel weniger angespannt und dann ist das Ergebnis auch einfach
total viel
besser.
Und ich finde auch, dass die Praxis unheimlich beruhigt hat, weil man irgendwie gesehen hat, man hat da nicht jeden Tag die mega großen Probleme und das, was man da produziert, ist auch ganz oft gut verwertbar. Und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal das Feedback bekommen, ach super, das hat mir total geholfen, das habe ich so weitergeleitet oder das war gut und das gibt ja auch unheimlich viel und so ein Feedback hätte ich zumindest im ersten Examen ja total gebraucht, aber wenn man da jetzt nicht super dick mit den Professoren ist, dann bekommt man das nicht. Ich finde, das hilft auch schon ungemein, dass man irgendwie merkt, ich überlebe in der Praxis ja irgendwie gerade auch.
Ja, ich fühle mich da total an mich erinnert bei dem, was du eingangs gesagt hast, weil so ging es mir auch. Also ich fand die Vorbereitung auf das erste Examen mental sehr beanspruchend und da habe ich auch vieles falsch gemacht, indem ich zum Beispiel soziale Kontakte habe schleifen lassen oder mich hat schlechtes Feedback total angefasst, sodass der ganze Tag gelaufen war, manchmal gefühlt, wenn man mal wieder durchgefallen ist oder nicht die Note erreicht hat, die man erreichen wollte. Und das habe ich auch versucht, dann besser zu machen zum zweiten Examen. Und eine Methode, die ich zumindest hatte, war, dass ich wirklich ernst damit gemacht habe, etwas, was wir auch in der Lernplanfolge angesprochen haben, dass ich nicht mehr als 40 Stunden netto arbeite, dass ich mich wirklich diszipliniere, wann Feierabend ist und wann nicht und dass ich mich auch aktiver darum bemüht habe, um Aktivitäten außerhalb von Jura. Dieses Bild, was du meintest von deiner Ausbilderin mit den Abtauchen, das gefällt mir ganz gut. Ich habe noch ein anderes Bild im Angebot und zwar Maulwürfe und Erdmännchen. Es gibt so Maulwürfe, die kennt jeder, die graben sich in ein Problem rein, ne? Die versinken in Kommentaren, in Büchern und dann sieht man die nie wieder und irgendwann tauchen die wieder auf. Ne? Anders die Erdmännchen. Ne? Wenn man so Erdmännchen mal sich anschaut im Zoo, ne? die stehen da in der Sonne, sonnen sich und flupp, sind die auf einmal verschwunden und dann kommen sie wieder hoch, bring, hier bin ich wieder und sonnen sich wieder und flupp, dann sind sie wieder weg. Und man sollte sich angewöhnen, eher wie so ein Erdmännchen zu sein. Ne? Also mal sich mal reindenken, sich mal einarbeiten, sich irgendwo vergraben in ein Loch, aber dann auch dran denken, möglichst frühzeitig wieder in Kontakt mit den sozialen Beziehungen zu treten und nicht eben wie ein Maulwurf irgendwie abzutauchen und sich ewig lang in irgendwelche Sachen zu vergraben.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was mir gerade noch einfällt, was ich doch anders mache, weil das ja gerade noch die Frage war, ist, das, was du gerade angesprochen hast, ich gehe ganz anders mit Fehlern um. Und das habe ich wirklich von Anfang an mir für das Referendariat vorgenommen, das auch ganz gut geschafft. Ist, ja, Dankbarkeit ist jetzt auch das falsche Wort, aber wenn Fehler passieren, ist mein erster Gedanke jetzt immer, cool, dann mache ich es im Examen nicht.
Ja, genau.
Weil das auch überhaupt nicht schlimm ist, weder in den Klausurwochen noch vorher in den Klausuren oder in den Stationsarbeiten. Da werden immer Fehler passieren. Und ich finde, wenn man sich davon jetzt nicht verunsichern lässt und sich denkt, oh, das kann ich auch noch nicht, denkt man sich vielleicht lieber, ja, okay, weiß ich das jetzt, wie man das in der Praxis machen muss und dann mache ich den Fehler nicht nochmal. Und ich glaube, das ist auch super wichtig.
Das stimmt. Das spricht auch mal sehr dafür, sich in den AGs einfach zu beteiligen. Also abgesehen davon, dass man dann natürlich ein bisschen wacher bleibt. Man bekommt einfach ein Feedback, ob das, was man sich gerade überlegt hat, richtig ist oder nicht.
Oh, danke, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst. Das ist natürlich total richtig. Ich versuche deshalb auch immer zu ermutigen. Also mach doch die Fehler in den Arbeitsgemeinschaften. Dazu sind die da. Ne? Das ist ein großer Übungsplatz. Und je mehr man sich beteiligt, je mehr man interagiert im weitesten Sinne durch Klausuren schreiben, durch mündliche Beteiligung etc., desto mehr Fehler und Feedback bekommt man und desto besser kann man an sich selbst und seiner Methodik arbeiten. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und es ist halt auch eine Typfrage. Ich war auch tendenziell immer eher so der schüchterne Typ, der sich so ein bisschen irgendwie nicht so sehr manchmal wollte, auch wenn ich die Antwort meinte zu wissen sozusagen. Und da nur mein dringender Appell auch an mein Vergangenheits-Ich, versucht euch zu beteiligen. Man kann da nur gewinnen. Also das ist wirklich, man kann da eben nur gewinnen.
Ich finde, es hat auch so einen Einschüchterungseffekt, wenn man es nicht macht. Ne? Also wenn man jetzt sitzt und zuhört und dann sagt jemand anderes was und man beteiligt sich irgendwie nie, dann ist man irgendwann ja auch automatisch ein bisschen eingeschüchtert. Und wenn man selber einfach die ganze Zeit mit dabei ist und mitredet, dann ist man ja auch wirklich im Thema und hat dann auch weniger Angst, irgendwie mal was zu sagen. Mhm. Also wir sagen ja auch mal was Falsches. Das ist in unserer AG auch Gott sei Dank so, man kann da was Falsches sagen. Also da wurde noch nie jemand ausgelacht oder sowas. Mhm. Ich hoffe, dass es in anderen AGs auch so ist. Aber für unsere kann ich auf jeden Fall sprechen. Bei uns ist das so, wenn da jemand was Falsches sagt, passiert halt, ne? Egal.
Das kann ich aus Erfahrung auf jeden Fall bestätigen, weil ich am Anfang der AG super still war und mich irgendwie nicht getraut habe, was zu sagen, was auch, glaube ich, wirklich mit so ein bisschen fehlendem juristischen Selbstbewusstsein zumindest zu tun hat. Jetzt hat sich das deutlich geändert und ich merke, dass man davon deutlich profitiert. Also es ist nicht so, als wäre ich jetzt wahnsinnig schlauer als vorher, aber man ist einfach irgendwie besser in der Diskussion drin und ich finde auch, dass unsere AG schöner geworden ist jetzt, weil sich mehr Leute beteiligen und man dadurch mal endlich so juristische Diskussionen führen kann und dadurch auch unheimlich fürs Klausurenschreiben profitiert, wenn man sich denkt, ach ja, so habe ich das irgendwie noch nicht gesehen. Ach ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Es kommt auch nicht selten vor, dass der AG-Leiter vielleicht sagt, ja, das stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht und das ist eigentlich total schön.
Ja, durch die Diskussion entstehen ja auch manchmal neue Standpunkte oder Perspektiven, die auch durchaus vertretbar sein können, auch wenn sie nicht auf der Folie oder in der Lösungsskizze oder so vorkommen. Und entscheidend ist letztlich ja auch nicht, ob man die Lösungsskizze trifft, sondern ob man eine vertretbare Ansicht innerhalb der Kürze der Zeit entwickeln kann. In puncto auf Vergleich, Vorbereitung zum ersten Examen, du ja Jens, hast ja schon gesagt, was du auf jeden Fall gleich machen wirst, ist die Privat-AG. Du, Katharina, bist direkt darauf dazu übergegangen, was du anders machen möchtest. Kann ich dem entnehmen, dass du es im Übrigen im Wesentlichen so machen wirst wie zum ersten Examen, also was die Methodik, was die Lernmaterialien etc. anbelangt?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, in meine Methodik habe ich mich im Laufe des Studiums schon ganz gut reingefuchst. Mhm. Ich glaube, das würde ich mich auch gar nicht trauen, jetzt nochmal umzuschmeißen.
Ja.
Ja.
Wir haben ja auch, wie gesagt, ja schon das erste Examen. So war das bei mir auch. Trotzdem hat mich das interessiert. Ich habe, was die Methodik und die Lehrmaterialien bei mir anbelangt, habe ich im Wesentlichen auch nichts geändert. Wir werden noch dazu eine eigene Folge machen zu unseren Lernstrategien und Methoden. Deshalb nur so in Kürze. Bei mir war es allerdings so, ich habe mit digitalen Karteikarten gearbeitet und die haben einen nicht mehr zu bewältigenden Umfang erreicht nach dem ersten Examen. Und das Einzige, oder was ich vor allem gemacht habe, war, diese Karteikarten auszudünnen, sodass ich weniger Karteikarten hatte. Wie sieht's denn bei den Dingen aus, die du anders machen würdest, Jens? Gibt's da etwas, oder?
Jetzt muss ich echt mal überlegen, wo du das gerade mit den Karteikarten gesagt hast. Hat mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Also meine, die ich noch immer so ein bisschen zumindest versucht zu wiederholen, die haben mich auch wirklich einen krassen Umfang erreicht. Und dann habe ich auch mal überlegt, ob ich jetzt vielleicht mal ein bisschen ausdünne und dann mal so ein paar Sachen rausschmeiße, die man halt im ersten Examen wissen musste und die man jetzt aber einfach nicht mehr so braucht. Aber ich glaube, sonst würde ich das im Wesentlichen sehr ähnlich wieder machen. Also wieder viele Klausuren schreiben und sei es auch nur, dass man die selber nur für sich durchskizziert. Ich glaube auch, dass es gar nicht notwendig ist, wirklich da jeden Tag, also jeden Tag wäre sowieso übertrieben, auch jede Woche eine Klausur zu schreiben, aber vielleicht so hier und da die Formulierung zu üben. Mhm. Also zumindest so, wie man manche Dinge im Tatbestand schreibt. Es kommt natürlich auch darauf an, dass man die rechtliche Lösung hinbekommt, aber da, finde ich, reicht es auch oft, das zu skizzieren. Aber bei den Sachen, die neu sind, also insbesondere den Tatbestand schreiben, da würde ich halt auch so einen Fokus jetzt drauflegen, dann die Formulierung häufiger zu üben. Ja. Und im ersten Examen war das so, dass man auch da musste man die rechtliche Lösung hinbekommen und ja, den Gutachtenstil, den konnte man natürlich dann irgendwann. Und da war es ja dann auch nicht mehr so klug, wenn man wirklich hunderte Klausuren geschrieben hat, sondern auch, wenn man dann eher viele einfach nur skizziert hat, damit man das Problem gesehen hat. Und ich finde, das ist jetzt so ein bisschen, ganz bisschen gewandelt, weil einerseits muss man die Probleme natürlich frisch halten, aber andererseits kommt es ja vor allem auch viel auf Formalia an, die wir jetzt beherrschen müssen.
Ja, genau. Formalia, auch wie die Gerichte so sprechen oder die Behörden, das muss man ja auch alles lernen. Ich würde gerne einen Faden noch einmal aufgreifen, den, glaube ich, du, Katharina, am Anfang ausgelegt hast. Und zwar, als es um den Beginn jetzt der Tauch- oder Examensvorbereitung ging, hast du sowas gesagt, da kann einen schon Panik ergreifen oder man könne panisch wirken. Wie bist du denn damit jetzt umgegangen? Also und wie fühlst du dich jetzt, beziehungsweise das ist eigentlich an euch beide gerichtet. Wie fühlt ihr euch jetzt gerade und ja, seid ihr panisch?
Nee, also ich fühle mich eigentlich gut. Das hat auf der einen Seite was damit zu tun, dass ich mir denke, wir haben auch noch 4 Monate und das ist eine wirklich, wirklich lange Zeit. Und auf der anderen Seite bin ich mir bewusst darüber geworden, wie viel ich eigentlich auch schon kann und wie viel man in den Stationen ja schon gemacht hat. Und ich glaube, mein Schritt 1 war einfach die Masse einmal, sich das Monster einmal vernünftig anzugucken und dann zu merken, dass das gar nicht so gruselig ist. Weil ich glaube, wenn man dann so beginnt, Materialien zu sammeln und zu gucken, okay, was möchte ich alles schaffen und was muss ich eigentlich alles können, dann wirkt das ganz schön erschlagend und ist irgendwie so ein großes Ungewisses, das man jetzt irgendwie Stück für Stück bekämpfen muss. Und ich finde, wenn man sich das aber einmal vernünftig vornimmt und unterteilt und guckt, wie kann ich das jetzt ganz realistisch bewältigen, dann hat mich das unheimlich beruhigt, weil ich gemerkt habe, ich habe noch genug Zeit und das ist machbar und vor allem in den Stationen hat man das auch ganz schön oft schon gemacht. Genau, deswegen, ja, geht's mir jetzt wieder gut. Melden wir uns nächsten Monat nochmal.
Genau.
Aber im Moment ist alles in Ordnung.
Ich bin eigentlich entspannt tatsächlich.
Jens ist aber immer entspannt.
Ja, ich bin wirklich immer entspannt. Du bist
eher der entspanntere Typ.
Ja, ja. Ich bin ganz resilient. Ich schiebe diesen Gedanken einfach weg. Das kommt für mich halt gar nicht in Frage, durch dieses Examen durchzufallen oder so. Klar, man wird mal eine schlechte Klausur haben. Es kann ja auch passieren, dass man einfach durch eine einzelne mal durchfällt. Ich meine, das ist immer im Bereich des Möglichen, weil man ja auch einfach Pech haben kann, dass man was kriegt, was man einfach nicht so gut gelernt hat oder man hatte echt mal einen schlechten Tag. Aber ich denke mir halt so, ja, wir haben so viel dafür gelernt und es lief ja in der Praxis auch und wir können das und ich gehe da einfach entspannt rein und entspannt wieder raus und ich schiebe diesen Gedanken auch, dass man jetzt Panik haben müsste, einfach weg. Ich meine, es ist ja auch klar, dass wir nicht alles schaffen werden, ne? Ich werde auch nicht alles wiederholen können, was ich mir vornehme, aber ich nehme das jetzt einfach an. Das ist ja halt so, ich kann es nicht ändern und ja, es bringt ja jetzt auch nichts, sich darüber aufzuregen und jetzt Panik zu schieben. Ne?
Ja.
Ändert ja nichts. Also am Ende des Tages kann ich ja deswegen nicht mehr erreichen.
Ja, das muss man aber üben, so eine Denkweise, ja, glaube ich. Das dauert aber lange, bis man irgendwie bei sowas ankommt.
Ja, das ist eine sehr bewundernswerte Einstellung. Also es ist super, wenn man das so beherzigen kann. Man muss halt immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen hoffe ich auch, dass das jetzt nicht so rüberkommt. Man kann nicht sagen, sei nicht panisch, sondern panisch ist halt ein Gemütszustand, der erreicht einen und den kann man nicht wie so einen Knopf ausmachen. Ne? Also anders als vielleicht manche Instagram-Videos da auch einen vermuten lassen möchten. Aber was mir geholfen hat, nur um das schon am Rande einmal auch anzusprechen, ist erstmal das, was du gerade gesagt hast, Jens. Man kann nicht alles schaffen. Das ist unmöglich. Und dazu nochmal ist das Referendariat auch nicht da. Und dann das Zweite, mehr als lernen kann man nicht. Und mehr als ein gesundes Maß lernen kann man nicht. Also man kann eben nicht mehr jetzt als meinethalb maximal 40 Stunden die Woche machen. Wenn ich das mache und diese Zeit sinnvoll verbringe und nicht mit, keine Ahnung, Kaffee trinken oder Däumchen drehen, dann hat man alles getan und geleistet, was in der eigenen Macht steht. Und alles Weitere muss sich eben ergeben.
Ja. Das finde ich auch ganz wichtig und ich würde nochmal auf diesen Lernplan zurückkommen, deswegen halte ich den auch für so wichtig. Am Ende der Woche muss man halt nicht sich überlegen, so was habe ich alles geschafft, sondern habe ich die Zeit sinnvoll genutzt. Und das ist ja das Entscheidende, was glaube ich auch sehr viel beruhigt, wenn man dann einfach da drauf schaut und sagt, jo, ich habe 40 Stunden gearbeitet und halt nicht, ich habe die und die Themen alle beackert, da wird man ja sonst nie zufrieden sein.
Ja, und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man lernt, dass es auch okay ist, wenn eine Woche schlecht läuft. Also, dass man nicht jede Woche zurückguckt und sich denkt, super, ich war so produktiv, sondern dass es auch in Ordnung ist, wenn man sagt, ja, das Beste, was ich gerade machen kann, ist aufstehen und rausgehen. Also das Beste, sein Bestes geben, muss sich ja vielleicht nicht immer darauf beziehen, dass man alle Kapitel schafft, sondern vielleicht ist langfristig gesehen die beste Entscheidung auch gerade eine Freundin anzurufen oder
ja, genau. Sowas. Gerade auch wenn man weiß, man ist gerade nicht produktiv oder so. Ne? Bei mir sind es immer diese Mittagszeiten, so typischerweise 13 bis 16 Uhr so. Ne? Ironischerweise gerade eine Uhrzeit, in der wir auch gerade den Podcast angefangen haben aufzunehmen. Ich hoffe, da entsteht jetzt kein falscher Eindruck. Ja, gibt es noch etwas, was euch auf der Seele liegt, was ihr gerne in dieser ersten Folge noch loswerden möchtet?
Ich glaube, dass es schön ist, wenn man miteinander spricht und Erfahrungen teilt, aber dass man auch immer bewusst ist darin, wie sehr man sich mit anderen vergleicht. Also alles, was Jens und ich jetzt hier erzählen, sind einfach wir vor unseren eigenen Persönlichkeiten und unseren eigenen Umständen. Und das ist vielleicht schön, wenn man merkt, ach ja, da sehe ich mich irgendwie ein bisschen wieder. Aber wenn man sich da nicht wiederfindet und sich denkt, oh Gott, ich mache das ganz anders, dann heißt das nicht, dass das der falsche Weg ist.
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig als ganzer Disclaimer für diese ganze Reihe hier, dass es einfach zwei Reffis sind, die einfach berichten, wie es so läuft.
Ja, das sehe ich aus. Das ist einfach ein Einblick, so machen wir das. Und das ist aber auf jeden Fall nicht der einzig richtige Weg. Das Einzige, was ich wirklich für super wichtig halten würde, ist, dass man sich halt austauscht und dass man mal darüber redet, wie macht man das und dann einfach mal so ein bisschen seine Ängste und Sorgen da platziert. Und ja, dann geht es dann auch gleich viel besser.
Ja.
Und den Podcast hören. Geht es einem hoffentlich
genau,
auch besser. Aber auch in diesem Sinne, ich denke, ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht, aber auch in diesem Sinne nochmal den Appell an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du Fragen, Gesprächsbedarf hast, dann zögere nicht und tritt in Kontakt mit uns, entweder vom RevPod-Team oder eben mit Katharina oder Jens direkt persönlich. Die Kontaktdaten wirst du in der Podcast-Beschreibung finden. Vielen Dank für das schöne Gespräch, für diese schöne erste Folge. Vielen Dank, Katharina.
Gerne, Dankeschön euch.
Und vielen Dank, Jens.
Danke ebenso.
Und ich bedanke mich auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es lehrreich gefunden und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und RevPod ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war es für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.